Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, bei euch zu sein nach so langer Zeit. Ich freue mich, wieder für euch predigen zu dürfen, diesem Jahr seltener als in den letzten Jahren. Das liegt aber nur an mir, dass die Schwerpunkte meines Dienstes sich so ein bisschen verschieben. Liegt das an mir? Okay, du nickst. Hilf mir, ich tue, was du sagst. Okay, Ralf, du hast, fand ich, so eine starke Einführungspredigt gehalten am letzten Sonntag, dass ich, waren so viele Anstöße, so viele wichtige Punkte und so viele Perlen drin, dass ich dachte, am Anfang der Predigt wiederhole ich nochmal, um ein paar Dinge einfach in Erinnerung zu bringen, bevor wir uns heute mit dem zweiten Kapitel beschäftigen. Du hattest gesagt, dass 40% der Verse im Jakobusbrief, um den geht es ja jetzt diese nächsten vier Wochen noch, 40% der Verse im Jakobusbrief haben einen Bezug auf die Worte Jesu. Dachte ich, das ist gut, sich das in Erinnerung zu rufen. Alles, was wir dort, fast alles, was wir dort lesen, oder fast die Hälfte, hat einen direkten Bezug zu dem, was Jesus, unser Herr, selber sagte. Oder du hast an einer Stelle ganz schlicht auf einen Nenner gebracht, der an dieser Tafel, wo du sagtest, es geht weder, das war, glaube ich, die linke Seite, weder um Werkgerechtigkeit noch um billige Gnade. Und dann, da hatte ich dann die Folien von dir geklaut, genau, dass du gezeigt hast, im ersten Kapitel wird so eine Abfolge geschildert, zuerst Prüfung, dann Standhaftigkeit und dann entsteht daraus Reife. Und leider gibt es dazu auch ein Gegenbild. Und das Gegenbild ist die Begierde, die zur Sünde führt und zum Tod. Und ich darf über das zweite Kapitel sprechen. Wer mich kennt, weiß, dass ich oft schon mit einer Dreiviertelstunde Predigt über einen halben Vers überfordert bin. Aber Jakobus ist tatsächlich ganz anders. Ihr könnt euch entspannen, ich bleibe in der halben Stunde, ich habe es versprochen. Und es ist leicht, du sagst mir, wenn ich was machen kann, gell? Okay. Jakobus meint genau das, was er sagt. Deswegen wird das ganz leicht, über das ganze Kapitel zu predigen. Die einzige Frage bleibt dann am Ende für die Reflexionszeit, Herr, was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für mich heute? Und Herr, wie kann ich dir gehorchen? Das sind eigentlich die Fragen, die am Ende übrig bleiben. Und wir lesen tatsächlich das ganze Kapitel, aber zuerst mal die Verse 1 bis 6a. Christoph, ich weiß, dass du das alles, wir sind im Blickkontakt, das ist voll cool wieder hier. Meine Geschwister, schreibt Jakobus, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, oh, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, oh, bleib du da drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr dann nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Oder man könnte auch übersetzen, ihr raubt den Armen ihre Ehre oder ihre Würde. Also den Punkt, den Jakobus anspricht, ich sage das, es steht einfach alles klar da, ich hebe es nur noch mal ein bisschen hervor. Jakobus fragt, wo mache ich einen Unterschied in der Art, wie ich mit unterschiedlichen Menschen umgehe? Wo messe ich mit zweierlei Maß, welche Menschen behandle ich respektvoll und suche vielleicht sogar ihre Anerkennung? Und welchen Leuten schenke ich vielleicht kaum Beachtung? Auf welche Menschen gehe ich nachher nach dem Gottesdienst zu? Frag sie, wie es ihnen geht, nehme Anteil an ihrem Leben oder lade sie vielleicht zum Mittagessen ein. Und welche Menschen nehme ich kaum wahr und wird gar nicht auf die Idee kommen, sie anzusprechen oder gar einzuladen? Also nochmal, welchen Menschen schenke ich meine Aufmerksamkeit? bei welchen Menschen ist mir auch besonders wichtig, wie sie über mich denken, und bei welchen Menschen ist mir eigentlich egal, was die von mir halten. Wahrscheinlich sind das bei uns jetzt nicht die Reichen und die Armen einfach, das ist jetzt so der Gegensatz, den Jakobus darstellt. Vielleicht sind es die Coolen und die Uncoolen. Oder? Vielleicht unterscheiden wir in Leute, die angesagt sind und solche, die weniger angesagt sind. Leute, die es drauf haben und Leute, die es einfach nicht drauf haben. Und ich glaube, da hat natürlich jede Gesellschaft auch ihre eigenen Maßstäbe und ihre eigenen Do's und Don'ts. Ich habe mir überlegt, wer sind denn eigentlich die Coolen so in unserer Gesellschaft, die dir von jeder Plakatwand entgegenlachen? Das sind die jungen Leute, die schönen Leute, die unbeschwerten Leute, die sportlichen Leute, die unkomplizierten Leute, die attraktiven Leute, die selbstbewussten Leute, die erfolgreichen Leute, die makellosen Leute. Und wer sind die Uncoolen? Wer sind die, die wir als peinlich empfinden? Möglich Menschen mit einer körperlichen oder einer geistigen Behinderung, oft alte Menschen, die zu nimmer viel in der Lage sind. Ich sage es ganz platt, Menschen, die vielleicht ungepflegt erscheinen, nach Schweiß riechen, Mundgeruch haben, nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, überlastete Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Manche von euch wissen, dass ich ein Riesenfäble für dieses dicke blaue Buch von Dallas Willard habe, dessen Titel ich mich immer noch weigere auszusprechen, weil ich ihn so daneben finde, aber das Buch ist genial. Und er schreibt in seinem Buch eine Aufzählung von Leuten, von denen er eigentlich sagt, das sind die Leute, für die Jesus besonders kam, das sind die Uncoolen unserer Zeit. Und er, ich zitiere ihn, die Rausgeflogenen, die Abgesprungenen und die Ausgebrannten, die Zerbrochenen und die Pleitegegangenen, die Drogenabhängigen und die Geschiedenen, die HIV-Positiven und die Herpesgeplagten, die Hirngeschädigten und unheilbar Kranken, die ungewollt Kinderlosen und die viel zu oft oder zum falschen Zeitpunkt Schwangeren, die Über- oder Unterbeschäftigten und die Arbeitslosen und die Unvermittelbaren, die Betrogenen, die Beiseitegeschobenen, Abgeschriebenen, die Einsamen, die Inkompetenten, die Törichten. Ein paar junge Leute da, in euren Klassen, in der Schule, wer sind die Coolen und die Uncoolen? Mit wem will man lieber gesehen werden und wo sagt man, oh nee, also in der Schule möchte ich mit dir eigentlich nicht gesehen werden. Auf wessen Daumen hoch lege ich Wert? Wo sage ich, doch mir völlig egal, wie du über mich denkst. Und Jakobus schreibt im vierten Vers was, worauf ich noch kurz eingehen will, und dann gehen wir auch gleich schon weiter. Wenn ihr nun, schreibt er da, wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung, also dem Coolen, besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und man könnte diesen Vers im Griechischen genauso, auch, man könnte ihn auch anders verstehen, die neue Genfer Übersetzung hat, ich glaube, sie hat das sogar in der Fußnote als alternative Übersetzungsmöglichkeit hier in Rot. Oder man könnte übersetzen, statt messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß, oder geratet ihr da nicht in euren eigenen Reihen, müsst ihr ergänzen, in Widerspruch mit euch selbst. Geratet ihr da nicht in Widerspruch zu euch selbst? Ich glaube, die neue evangelistische Übersetzung hat das sogar in den Haupttext aufgenommen. Warum lege ich auf den Vers nochmal besonders Wert und auf diese Übersetzungsmöglichkeit? Na, weil Jakobus hier sagt, guck mal, wenn ihr so handelt, dann seid ihr wie innerlich gespalten. Das ist nicht stimmig. Da klafft was auseinander. Ihr handelt schizophren. Ich könnte sagen, ihr seid widersprüchlich. Ihr seid, ich sage es nochmal anders, ihr seid wie innerlich zerrissen. Euer Glaube und euer Handeln, die fallen auseinander, die klaffen auseinander. Da passt was nicht zueinander. Und ich will mal jetzt so nach dem ersten Teil der Predigt ein Fazit formulieren, bevor wir dann zum zweiten Teil gehen. Ich habe es so formuliert: Mein Glaube an die Bedingungslose, ist so fix, Christoph, ist der Hammer. Mein Glaube an die bedingungslose Liebe Gottes bewährt sich gerade darin, wie ich mit Menschen umgehe, die in meinen Augen, und das ist ein ganz ungutes Wort, deswegen habe ich es in Anführungszeichen, die in meinen Augen nicht liebenswürdig, bewusst mit Bindestrich und in Anführungszeichen, die in meinen Augen nicht liebenswürdig sind. Im Umgang mit solchen Menschen zeigt sich, was ich wirklich glaube und ob ich, um es mit den Worten von Jakobus zu sagen, gespalten bin. Und mit dem Gedanken würde ich dann gern, also dass es sowas gibt wie eine innere Gespaltenheit, mit dem Gedanken würde ich gern in den zweiten Teil der Predigt gehen, also dass wir quasi wie eine Art Schizophrenie, die es geben kann unter uns Christen, die quasi auch pathologisch ist. Und der zweite Teil von Jakobus 2, der wird uns jetzt, waren jetzt gerade 10 Minuten, ich habe aufgepasst, ein Drittel, zwei Drittel, genauso mache ich das. Der zweite Teil von Jakobus 2, der wird uns jetzt die nächsten 20 Minuten beschäftigen, der wird überschrieben, mit Glaube wird an Taten gemessen. Und ein sehr bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts, Leonhard Goppelt, schrieb mal über diese Passage, die wir uns jetzt genauer anschauen, das sei die Spitze des Buches. Und das ist so. Das, was jetzt kommt, da bringt Jakobus das, worum es ihm geht, auf die Spitze. Und damit wir alle vor Augen haben, was da steht, lesen wir zunächst mal einfach all die Verse. Da schreibt er: Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben Glauben und der andere hat Taten. Wirklich? Wie willst du mir deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Letzter Abschnitt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Das bringt Jakobus ein Beispiel aus dem Alten Testament, als die Kundschafter inkognito nach Jericho reisen. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Wir gehen den Text Stück für Stück miteinander durch. Lesen noch mal kurz den ersten Abschnitt. Ich muss nicht zurück, ich habe die Reihenfolge drin. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube ihn als solcher, also ganz unabhängig von Taten, retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Also das ist richtig, richtig platt und drastisch. Also platt nicht im unguten Sinn, sondern steht genauso da, es ist lächerlich. Jemand, der Hunger hat und nichts anzuziehen, sagt einen frommen Wunsch zu sagen, du, ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir echt, dass dir jemand Kleider gibt und möge dir jemand, ich bete auch gern dafür, dass du was zu essen bekommst. Jakobus sagt, das hilft doch nicht, das ist doch völlig nutzlos. Deswegen sagte ich, Jakobus muss man gar nicht so auslegen, es steht eigentlich alles schon da. Wir werden nachher nochmal gucken, dass es Theologen gibt, die sagen, aber wie passt das zu Paulus, der sagt, nur der Glaube rettet. Dafür reicht dann eine halbe Stunde tatsächlich nicht, aber ich werde zumindest ein paar Sätze versuchen zu sagen. Der Punkt nur jetzt hier ganz kurz, also mit dem, was Jakobus hier schreibt, ist er völlig im Einklang mit dem, was zum Beispiel Johannes, Apostel Johannes oder Paulus an anderer Stelle schreibt. Ich habe zwei Beispiele. 1. Johannes 3, Vers 18 schreibt der Apostel Johannes, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Also ich finde, das ist nahezu fast schon der Kommentar zu Jakobus 2, oder? Und jetzt Paulus, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Und ich habe es in der NGÜ noch in einer weiteren Übersetzung, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das ist Paulus' Originalton. Also es kommt wirklich auf Glauben an, aber ein Glaube, der sich als wahr erweist, dadurch, dass Menschen tatkräftig lieben. Ich kann da keinen Unterschied zwischen Paulus und Jakobus entdecken. Helft mir sonst nachher gern nach der Predigt, wenn ihr den seht. Und wir schauen uns nochmal an, wie Jakobus diesen Abschnitt in Vers 17 beschließt. Da heißt es, genauso ist es mit dem Glauben, jetzt hier in Rot. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Oder wörtlich ganz unten, so ist auch der Glaube, wenn er keine Taten hat, in sich selber tot. Und was sagt Jakobus damit? Also Jakobus sagt, ein Glaube, der nicht ein entsprechendes Handeln nach sich zieht, ist ein toter Glaube. Oder ich sage es mal mit meinen Worten, das ist jetzt nicht ganz genau das, was Jakobus sagt, aber es ist die Konsequenz davon. Ich glaube, ich habe auch das auf Folie, was du wirklich glaubst, siehst du daran, wie du handelst und nicht daran, was du sagst oder behauptest zu glauben. Zeig mir, wie du lebst und ich sage dir, was du glaubst. Was du wirklich glaubst. Zeig mir, wie du handelst und ich sag dir, welche Überzeugungen du hast, welche Überzeugungen dich leiten. Und das ist nicht böse und destruktiv oder herabsetzend, sondern das ist einfach so. Mein Leben spiegelt meine tiefen Überzeugungen wider. Du kannst ja meinem Leben ablesen, wovon ich überzeugt bin. Und ich habe ein Beispiel, das mich schon seit vielen Jahren bewegt. Ich glaube, ich habe es hier einmal erwähnt, aber es ist für mich immer und immer wieder aktuell. Und ich dachte, also wenn Gott das bei mir immer wieder an die Oberfläche holt und jetzt schon seit vielen Jahren, dann ertragt ihr es, dass ich ein zweites Mal drüber spreche. Der zentralste Glaubensinhalt für uns als Christen ist, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb. Ich glaube, da sind wir uns einig. Oder das ist, wir glauben, dass Jesus dafür ans Kreuz ging, dass uns unsere Schuld vergeben werden kann und wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott schon hier und bis in alle Ewigkeit leben können. Also eine der fundamentalsten Wahrheiten unseres Glaubens ist, Jesus starb für meine Schuld, damit ich freigesprochen bin von dieser Schuld. So, und seit vielen Jahren merke ich, was passiert, wenn im Affekt zumindest in mir, wenn jemand auf mich zukommt und mir Vorwürfe macht oder mir meine Schuld vor Augen führt. Im Affekt will ich zuerst mal sagen, ach Moment mal, was du da beschreibst, ist dein Problem mit meins. Oder du hast mich völlig falsch verstanden, ich habe es ganz anders gemeint. Oder im Affekt will ich mich beleidigt zurückziehen und sage, wie kann der es wagen, so respektlos auf mich zuzugehen. Oder im Affekt will ich in den Angriffsmodus schalten und ihm sagen, was er eigentlich schon alles falsch gemacht hat. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich keine Esslinger Christen, die im Affekt solche Gedanken haben, so garstigen wie ich, aber im Affekt habe ich solche Gedanken. Und dann merke ich, ich handle hoffentlich immer weniger oder auch nicht mehr aufgrund dieser Affekte. Warum? Weil meine Überzeugung ist, na, Jesus starb für meine Schuld, dann kann ich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Die muss mich nicht mehr schrecken. Wenn da jemand für mich am Kreuz hing, um mir zu vergeben, dann kann ich stehen bleiben und meine Schuld ehrlich anschauen. Das ist die erste und wichtigste Konsequenz, glaube ich, die ein Leben hat. Von einem Menschen, der glaubt, dass Jesus für seine Schuld starb, dann ist die Schuld entmachtet, die Schuldfrage ist geklärt und jetzt kannst du sie ehrlich anschauen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist eigentlich nicht so schwer, gell? Also ich kann bei seinen Vorwürfen aufmerksam zuhören, geduldig und aufmerksam. Ich kann vor dem, was der andere sagt, ehrlich stehen bleiben. Ich kann das, was der andere sagt, schonungslos anschauen. Ich kann mit all dem, was der andere mir sagt, ehrlich zu Gott gehen und ihn fragen, Herr, was sagst du mir dazu? Wo bin ich da wirklich schuldig geworden? Was sagst du mir durch die Vorwürfe des anderen? Und dann kann ich da, wo ich überführt bin, tatsächlich die Verantwortung für meine Schuld übernehmen. Und wenn es nur 1% sind und der andere 99 hat, weil die Schuldfrage geklärt ist, kann ich für dieses 1% die Verantwortung übernehmen, auf den anderen zugehen und sagen, du, das tut mir leid, das war einfach ungut und da bitte ich dich, vergib mir. Zuerst Gott gegenüber und dann Menschen gegenüber. Und wenn ich das tue und wenn ich so handle, dann gebe ich meinem Glauben Ausdruck, dass Jesus für meine Schuld starb, richtig? Wenn ich vor meiner Schuld nicht stehen bleibe, wenn ich sie nicht zugebe, wenn ich sie versuche zu relativieren, wenn ich sie versuche unter den Teppich zu kehren, wenn ich aggressiv werde, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich all diese Muster, von denen ich beschrieben habe, dass sie im Affekt immer natürlich auch da sind, wenn ich all das auslebe, dann dokumentiere ich damit, ich glaube nicht, dass Jesus für meine Schuld starb. Ich muss gucken, dass niemand sie sieht. Die ist so mächtig. Kein Mensch starb für meine Schuld, schon gar kein Gottessohn. Ich muss gucken, dass niemand meine Schuld sieht. Also, ich will euch nicht ärgern heute Morgen, aber genau so ist doch. Da dokumentierst du mit deinem Leben, ob du glaubst, dass Jesus für deine Schuld starb. Wenn er wirklich für sie starb, dann bleib doch schonungslos und ohne Furcht vor ihr stehen und gib sie zu. Es ist für mich immer noch so, dass das ein Stück Sterben ist. Wir hatten gestern eine Vereinssitzung und da waren, keine Übertreibung, es waren 2,5 Stunden, wo reihum, war ein besonderer Anlass, Menschen sagten, wo ich an ihnen schuldig geworden bin. Und im Affekt will ich zu jedem aber auch sagen, Moment, aber das habe ich nicht so gemeint oder hier bin ich missverstanden, aber die haben schon auch gefragt dann, wie ist denn aus deiner Sicht? Es geht nur darum, da bewährt sich's. Kann ich 2,5 Stunden mir das anhören, hier und hier? Und kann ich dafür vor Gott die Verantwortung übernehmen? Und da merke ich auch, das ist wie Sterben dann. Aber das ist gut, sein Leben zu verlieren, weil dann gewinnst du es. Glauben wir das? Bewähren wir da den fundamentalsten Aspekt unseres Glaubens? Das ist ja wirklich. Ich stehe hier vor euch und bekenne, dass das Fundamentalste des Glaubens schon für mich etwas ist, wo ich das ABC durchbuchstabiere. Und das ist heilsam und befreiend, meinen Glauben, dass Jesus mich von meiner Schuld befreit hat, durch ein offenes Bekenntnis und einen furchtlosen Umgang mit meiner Schuld zu dokumentieren. Das lebe ich aus. Und ich weiß auch, wenn ich das nicht tue, dann dokumentiere ich damit, dass mein Glaube tot ist. Der ist nicht lebendig. Ich sage das bloß, dass ich das glaube. Und dann betrüge ich mich selber. Dann gibt es diese Gespaltenheit. Dann gibt es diese Zerrissenheit, dieses Auseinanderklaffen von dem, was ich im Lobpreis singe und dem, wie ich lebe. Und das ist krank. Das ist kein Vorwurf, sondern das macht uns auch krank. Wir spüren, mit mir, mit meinem Glauben stimmt was nicht. Und das ist auch gut, das zu spüren, weil Gespaltenheit, Zerrissenheit, ein Auseinanderklaffen macht krank.
Dinge, die stimmig sind, die in einer Linie sind, das macht gesund und ist heilsam. Und meine Erfahrung ist, das habe ich ja gerade schon angedeutet, dass das, was ich gerade beschrieben habe, keine einmalige Sache ist. Und Gott betont das seit Jahren. Das geht tiefer und tiefer. Also wenn ich das einmal kapiert hätte und dann wäre das nie mehr. Nee, geht immer tiefer, immer weiter Verantwortung für Schuld und Fehlverhalten wahrnehmen. Immer tiefer und tiefer. Und das ist gut so. Das befreit. Das befreit wirklich. Gott sei Dank. Und ich ahne nur, was für ein Zeugnis die Gemeinde Jesu in diesem Land sein könnte, in einer Zeit, in der jeder versucht, sein makelloses Image von sich zu präsentieren und an dem es an so vielen Stellen darum geht, makellos zu erscheinen und vor anderen gut darzustellen, in einer Zeit von Instagram-Accounts und oberflächlicher Performance. Eine Gemeinde Jesu, die mit ihrem Glauben dokumentiert, dass es gar nicht schlimm ist, vor Versagen, Schuld, Fehlern, Makeln, offen stehen zu bleiben, sagen, dafür starb er. Dafür starb er. Was für ein Zeugnis, wenn wir echt sind, offen von unserer Schuld, von unseren Abgründen sprechen, ehrlich um Vergebung bitten, ehrlich stehen bleiben. Was für eine Kultur in unseren Firmen bis rein in unserem Land, in der Politik könnte entstehen. Ohne Scham, ohne Selbstverdammnis. Einfach weil die ganze Schuldfrage ihre zerstörerische und bedrohliche und verdammende Wirkung verloren hat. Und wie befreit können wir leben, wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Schuld starb? Wirklich glauben. Und wir gehen den Text weiter nach. Vielleicht hält mir jemand entgegen, naja, der eine hat eben Glauben und der andere die Taten. Ja, gut, sagt wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Also ich glaube, die Verse muss man gar nicht mehr auslegen, oder? Zu behaupten, dass man irgendwas für wahr hält, wenn es keine Auswirkung im Leben hat, ist zwecklos, vollkommen nutzlos. Und vielleicht kennt ihr dieses Zitat von Ralph Waldo Emerson, war kein Christ, muss ich dazu sagen. Aber was er sagte, an der Stelle genieße ich. Was du tust, spricht so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Oder? Was du tust, spricht so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Und ich frage mich, nee, wenn ich ehrlich bin, frage ich es mich nicht. Ich befürchte, dass dieses, nochmal, Zitat von einem Nicht-Christen, im Grunde das Zeugnis der Gemeinde Jesu in unserem Land beschreibt. Nichtchristen können nicht hören, was wir sagen, weil das, was wir leben, so laut spricht. Und das ist kein Vorwurf. Ich spreche von mir und von uns. Aber Menschen wollen nicht vor allem angepredigt werden davon, wovon wir überzeugt sind, sondern sie wollen sehen, wovon wir überzeugt sind. Und mein Zeugnis von Christus ist wahrscheinlich vor allem deshalb so kraftlos, wenn es so ist, weil mein Leben kein wirklich klares Zeugnis von der Schönheit, Liebe und Kraft Jesu Christi ablegt. Und nochmal, ist kein Vorwurf. Jakobus 2 fährt fort, wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Opferaltar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und wir lesen es bis zum Ende. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Und jetzt, wie gesagt, noch ganz kurz, weil natürlich jetzt Theologen sagen, Moment mal, aber wie passt das zu Paulus, der in Römer 3, 28, also zuerst auf Vers 28 ist, glaube ich, auf der Folie genauso wie es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Oder wörtlich, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Und jetzt kann man als Theologe sagen, Moment mal, das ist doch genau das Gegenteil dessen, was Paulus sagt. Römer 3, 28, auf der nächsten Folie. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben, Luther übersetzt, allein durch Glauben, gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Oder in der neuen Genfer Übersetzung, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund von Glauben, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Ich muss gestehen, ich habe kein Verständnis dafür, dass Theologen da einen Gegensatz aufreißen. Warum? Also wer genau gelesen hat, sieht, dass es hier um zwei unterschiedliche Dinge geht. Jakobus sagt, es braucht einen Glauben, der sich auswirkt. Er spricht auch von Werken, aber Werke, die NGÜ hat, Auswirkungen. Habt ihr Werke aus Wirkungen? Von was für Werken ist hier die Rede? Steht eigentlich da. Werke des Gesetzes. Die Frontstellung ist hier, Leute versuchen sich ihr Heil zu verdienen, indem sie sich an Gesetzesvorschriften halten. Und da sagt Paulus, nein, durch das Halten von Gesetzesvorschriften kann sich kein Mensch das Heil verdienen. Ich habe eine völlig andere Frontstellung, genau wie du es letzten Sonntag uns vor Augen gemalt hast. Deswegen, ich glaube, ich habe das noch mit Rot auf der nächsten Folie, Gesetzeswerke oder Leistung, wie es das Gesetz fordert, ist eine völlig andere Frontstellung als die, die Jakobus hat. Der Fokus ist einfach ein anderer. Und wenn ihr das am Text nachvollziehen wollt, dafür reicht die Zeit jetzt nicht. Von was für Beispielen spricht Jakobus denn? Spricht er von guten Werken? Ist es ein gutes Werk, seinen Sohn zu opfern oder als Prostituierte irgendwelche Kundschafter zu verstecken? Das sind doch keine guten Werke, mit denen du dir irgendwas zu verdienen versuchst. Das sind Ausdrucksformen deines Glaubens. Das ist der Punkt. Habt ihr es? Ist wirklich nicht kompliziert. Ich wollte euch damit nicht nahelegen. Das war nicht gut. Vergebt mir bitte. Also Jakobus warnt mich, und damit komme ich zum Schluss. Daniel, betrüg dich doch nicht selber, indem du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Sondern er sagt, Daniel, was du glaubst und an wen du glaubst, siehst du dann, wenn du dein Leben ehrlich anschaust und die Augen nicht davor verschließt, wie du lebst. Und damit komme ich zum letzten Vers. Paulus kann sagen, ich kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Ich dürfte als Lobpreisteam ganz schön nach oben hochkommen. Und jetzt kommen die Reflexionsfragen. Also das bleibt jetzt einfach da stehen. Ich kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Würde ich gerne fragen, und ich frage mich mit. Ich stehe nicht hier vorne und präsentiere dir die Fragen. Die Fragen gehen mich genauso an wie jeden. Spricht mein Leben davon, dass ich glaube, dass Jesus meine Schuld vergeben hat und ich sie ehrlich anschauen kann? Ihr könnt jeden anderen Glaubensinhalt nennen. Ihr könnt auch sagen, spricht mein Leben davon, dass Gott für mich ist und ich nicht mit eigener Kraft rumkämpfen muss, nicht unter die Räder zu kommen, Recht zu behalten, versorgt zu werden, setzt ein, was ihr wollt. Spricht mein Leben davon, dass ich glaube, dass ein kompetent liebender Vater mein Leben in der Hand und mich liebevoll im Blick hat. Spricht mein Leben davon, zeigt mein Leben, dass ich bei Gott im Mittelpunkt stehe, sodass ich nicht im Mittelpunkt stehen muss bei Menschen. Spricht mein Leben davon, dass ich befreit bin, andere zu lieben, weil ich weiß, wie geliebt ich bin. Und eigentlich dachte ich, eigentlich ist es schade, wir haben jetzt eine Zeit von Selbstreflexion. Selbstreflexion heißt ja, wir fragen uns das vor Gott. Und da ist bestimmt nichts falsch. Aber eigentlich wäre es mindestens genauso schön, wenn über die Zeit hinaus jetzt du nachher hier rausgehst und deinen Ehepartner fragst. Weil der, gerade wenn du zur Selbstverdammnis neigst, sind vielleicht die Selbstreflexionsfragen nicht das Allerbeste. Dann frag deinen Ehepartner und sag, du, hat mich Jesus in diesen letzten Jahren zu einer liebevolleren Ehefrau gemacht? Hat Jesus mich in diesen letzten Jahren zu einem liebevolleren Ehemann gemacht? Und darf ich das so direkt sagen, wenn die Frage darauf nicht, aber klar oder zumindest zunehmend ist, dann kann es gut sein, dass du gespalten bist, wie Jakobus das sagt. Und das ist keine Verdammnis, das ist nur mal ehrlich das Leben anschauen. Ich werde nicht liebevoller durch meinen Glauben. Und das ist ein Alarmzeichen. Mit Gott zusammen zu sein, ohne liebevoller zu werden, geht nicht. Du kannst ja mit der Quelle der Liebe zusammen sein, ohne liebevoller zu werden. Dann stimmt was nicht. Und das ist keine Verurteilung, es ist keine Verurteilung, es ist nur, lasst uns ehrlich anschauen, um nicht gespalten in die Ewigkeit zu gehen. Dieser Glaube rettet nicht. Frag deine Arbeitskollegen, wenn du mutig bist. Spür dir an mir was von der Demut und Sanftmut Christi. Vielleicht fragst du ein bisschen anders, das war jetzt ein bisschen arg fromm. Ich gebe es zu, ich bin zu lange im geistlichen Dienst. Aber frag sie so, vielleicht fürchtest du dich vor der Antwort, dann ist das auch schon womöglich eine Antwort. Aber frag dich das, wenn das nicht, es sei denn, du bist seit wenigen Monaten Christ. Aber wenn du auch nur ein paar Jahre Christ bist und du musst sagen, ich fürchte mich davor, was meine Arbeitskollegen sagen, ob sie an meinem Leben ablesen können, dass ich Jesus nachfolge, dann geh jetzt auf Jesus zu und gib ihm eine Antwort und sag, Herr, das endet hier und heute. Ich bete noch und dann gehen wir damit vor ihm. Ich danke dir, dass du uns heilsam den Spiegel vorhältst, Jesus, nicht um uns zu verdammen, sondern damit wir nicht gespalten leben, nicht in einer Schizophrenie. Was wir brauchen, ist das Reden deines Geistes, kein schlechtes Gewissen, aber auch keine inneren Beschwichtigungen oder Beschönigungen. Wir bitten dich jetzt, Geist Gottes, sprich zu uns. Wir brauchen dich und wir wollen dich reden hören. Amen.